Wir waren die ganze Zeit der Meinung, mein Vater auch, und sogar der Galerist Hans Meyer, dass es nicht signiert ist. Und das würde natürlich den Wert eines solchen Bildes ein bisschen beeinflussen. Und letztens hat sich jemand hier gemeldet, der war von der Wall Foundation aus New York. Der hatte tatsächlich recherchiert und festgestellt, dass hier ein Andy Warhol-Porträt hängt.
Lecker Kunst, leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Michael Nolte. Der Künstler Mino bringt dir moderne Kunst und Street Art aus den urbanen Hochburgen unserer Zeit in dein Wohnzimmer.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Lecker Kunst, leicht verständlich. Ich habe heute die große Freude, hier in der Sammlung Deilmann zu sein. Sie hören es wahrscheinlich schon im Hintergrund vom tollen Klang her. Ich bin verabredet mit Andreas Deilmann, einer dieser Gründer oder der diese Sammlung auch führt. Ich begrüße Sie bei uns im Podcast und freue mich sehr, dass wir heute diese Aufnahme machen.
Ja, ebenfalls herzlich willkommen. Schön, dass Sie mal zu uns gefunden haben. Und wir zeigen Ihnen gerne mal unsere Sammlung und auch unsere neuen Räume.
Ja, ich bin ganz ergriffen auch von den neuen Räumen, die sehr einladend sind. Sehr helle, schöne Wände. Ich glaube, hier sind über 200 Quadratmeter in Ihrer Sammlung. Und wir stehen im ersten Raum vor einem bedeutenden Werk.
Ja, das bedeutende Werk ist von Andy Warhol und ist ein Porträt meines Vaters, der eigentlich auch Ausgangspunkt überhaupt dieser Sammlung ist. Ich bin durch ihn mit Kunst groß geworden und er selber hat immer sehr viel Wert gelegt, als Architekt grundsätzlich auch Künstler zu beteiligen bei Gebäuden. Also Kunst am Bau war für ihn ein ganz wichtiges Argument.
Ja, die Geschichte hinter diesem Werk, wie ist dazu gekommen, dass Andy Warhol, ich glaube, der hat ja seinerzeit Polaroid-Fotos gemacht und dann konnten ja Kunden bei ihm diese Werke bestellen. Wie ist es dazu gekommen? Hat er Andy Warhol auch kennengelernt kurz in der Silver Factory?
Ja, mein Vater war seinerzeit in New York, hat zufällig auf der Straße, war nicht verabredet, den Galeristen Hans Meyer getroffen aus Düsseldorf. Und Hans Meyer war damals der Vertreter von Andy Warhol, der ihn als Galerist in Deutschland vertreten hat. Und mein Vater hat ihn gefragt, wo willst du hin, wo gehst du gerade hin, was machst du hier in New York? Da hat er gesagt, hat Hans Meyer gesagt, ja, ich bin auf dem Weg zu Andy Warhol in die Factory, willst du nicht mitkommen? Aber mein Vater hat natürlich gesagt, natürlich komme ich mit. Dann sind sie zusammen in die Factory gegangen. Und so kam es zu diesem Bild, denn Andy Warhol hat sofort gesagt, Moment mal eben, ich mache mal ein paar Polaroids. Und aus diesen Polaroids ist dann dieses Bild entstanden. Und irgendwann kam Hans Meyer mal zu einem Geburtstag meines Vaters, wie alt er geworden ist, 60, 65, zu einem Jubiläum und brachte ihm das Bild als Geschenk mit.
Wahnsinn, Wahnsinn. Wir stehen hier vor einem, ich würde sagen, 1 Meter mal 1 Meter Werk wahrscheinlich. Grau, schwarz, weiße Elemente, Andy Warhol-Werk, wahrscheinlich heute erstmal für viele unbezahlbar und man würde es als Blue Chip erstmal einordnen.
Ja, das können wir inzwischen tatsächlich machen. Wir waren die ganze Zeit der Meinung, und mein Vater auch, und sogar der Galerist Hans Meyer, dass es nicht signiert ist. Und das würde natürlich den Wert eines solchen Bildes ein bisschen beeinflussen. Und letztens hat sich jemand hier gemeldet, der war von der Wall Foundation aus New York. Der hatte tatsächlich recherchiert und festgestellt, dass hier ein Andy Warhol-Porträt hängt. Und er machte gerade für eine bestimmte Zeit, ich glaube 80er Jahre, einen neuen Katalog der Porträts und wollte sich das im Original gerne angucken. Und dann war er hier und wir haben ihm erzählt, ja, signiert wäre es leider nicht. Aber es käme aus der Factory, es gab auch Polaroids und so weiter und Vance Meyer, wir könnten also die Geschichte natürlich nachweisen. Da sagt er, ja, haben Sie nicht mal einen Schraubenzieher? Dann kam mein Hausmeister mit einem Schraubenzieher. Ja, schrauben Sie doch mal eben den Rahmen ab. Hat er den Rahmen abgeschraubt und in dem Rahmen auf der Leinwand war es signiert.
Wahnsinn.
Also wir haben jetzt 30 Jahre später erst die Signatur gefunden.
Das hätte keiner geahnt, vermutlich, ne, dass da deine Signatur hinter ist. Das ist natürlich eine ganz besondere Geschichte nochmal zu diesem Werk. Wollen wir einmal weitergehen? Wollen Sie uns führen?
Ja, wir können mal gerne, wir gucken mal so von der Historie her. Eins meiner ältesten Kunstwerke, zu denen ich ein besonderes Verhältnis habe, ist dieser kleine Kricke. Norbert Kricke, ein Düsseldorfer Künstler, war früher auch schon mal Präsident der Kunstakademie in Düsseldorf. Mein Vater hat ihn kennengelernt, als er mit drei Kollegen das Stadttheater in Münster gebaut hat. Und da sie ja ganz zu Anfang immer schon Wert auf Kunst legten, hatten sie diesen Norbert Kricke gebeten, dort auch Kunst am Bau, am Stadttheater zu entwerfen. Und der Norbert Kricke hat ganz schlicht und einfach diese berühmte Schleife am Haupteingang des Stadttheaters, ist ja einfach nur eine aus dicken, runden Stahl gebogene Schleife, die hat Norbert Kricke damals fürs Stadttheater entworfen, kostete damals 6.000 Mark. Und diese kleine Skulptur hat er meinem Vater irgendwann mal geschenkt. Und dann war mein Vater irgendwann mal etwas ratlos, weil die an einer Stelle waren diese Drähte gerissen und sie war auseinandergebrochen. Das sind ja viele, da man das ja nicht sieht, muss man es erklären, viele, viele Drähte, die zusammengelötet sind. Hier war das gerissen. Ich war damals, weiß nicht, 8 oder 9 und so, Rob Carbonio, gib mir das mal. Ich habe doch bei meiner Märklin-Eisenbahn habe ich ja natürlich auch einen Lötkolben. Ich löte dir das mal eben und dann habe ich das zusammengelötet. Und deshalb hat er es mir irgendwann mal zum Mittagessen, wir hatten später in den letzten Jahren jeden Mittwoch einen Joe Fix im Oschenhof, da kam er plötzlich mal mit dieser kleinen Skulptur um die Ecke, weil er sagte, du hast sie doch damals gelötet, die schenke ich dir jetzt.
Schöne Erinnerung für unsere Hörer. Wir stehen vor einer Raumplastik, sehr klein, sehr fein, aus einzelnen Drähten von Norbert Kricke. Ja, sehr schöne Geschichten hinter diesen Kunstwerken. Ich bin ganz gespannt, was Sie uns noch erzählen.
Hier haben wir einen Würfel von Günter Uecker, eigentlich Kricke, also Günter Uecker von 1970. Das ist das erste Kunstwerk, was ich selber gekauft habe, als ich in München studiert habe. Ich wohnte in der Nähe vom Schloss Nymphenburg. Da gab es zwei ältere Damen, die machten in so einem Seitengebäude des Schlosses, hatten sie so einen Trödelladen. Also nur Zinnsoldaten, kleine Blumenvasen und so weiter. Und eines Tages komme ich da vorbei und plötzlich steht diesen ganzen Zinnsoldaten dieser Würfel von Uecker und ein Schild stand dran, Nagelobjekt. Ich war damals, glaube ich, 20. Ich dachte sofort, Moment, die Damen, die wissen gar nicht, dass das ein Uecker ist. Sofort da rein, gefragt, was ist das denn für ein komisches Nagelobjekt? Und die sagten, ja, das wäre ein Uecker. Anders, ja, du lieber Schrecken doch. Also wissen sie es doch. Habe ich gefragt, ja, wie kommt denn so ein Uecker hier in ihre ganzen Zinnsoldaten? Ja, in der Nachbarschaft wohnte ein Bankdirektor, der wurde pensioniert und hat als Abschiedsgeschenk von seiner Bank diese Skulptur geschenkt bekommen. Das hat er aber nicht als Kunst akzeptiert. Das war für ihn überhaupt keine Kunst. Er wollte es schnell loswerden und hat sich dann überlegt, die älteren Damen verkaufen noch alle möglichen Dinge. Die können das bestimmt auch verkaufen. Okay, dann habe ich gesagt, okay, wie teuer ist es denn? Ja, 1.000 D-Mark. War viel Geld für einen Studenten, aber ich hatte es zufällig auf dem Konto, weil ich auf eine Braun-Stereoanlage gespart hatte. War damals das Nonplusultra. Trotzdem habe ich meinen Etat sofort umgebucht, den Würfel gekauft, mitgenommen. Gut, jeder weiß, wie so ein Würfel heute oder eine Skulptur von Uecker im Markt bewertet wird. Es war, glaube ich, ein gutes Investment. Und mit allen meinen Umzügen, die ich in meinem Leben gemacht habe, dieser Würfel zog immer mit um. Mein Bruder hat sich schon darüber lustig gemacht. Aber jetzt ist er hier gelandet in unserer Sammlung.
Ich würde sagen, ein sehr gutes Invest. Obwohl der Mut, damals zu sagen, ich kaufe das für diese 1000 Mark und lass das andere sein, die Stereoanlage. Ich hatte auch eine Braun-Schneider-Stereoanlage damals. Und das zu kaufen. Wussten Sie damals schon die Bedeutung, Rücker, der muss ja gerade aufgekommen sein auch?
Also mir war natürlich dadurch, dass ich mit Kunst im Elternhaus groß geworden bin, war mir natürlich Öcker geläufig, wusste natürlich, dass es ein Öcker ist und dass er nur mit Nägeln arbeitet und so weiter und hatte dadurch schon eine gewisse Beziehung zu dem Künstler.
Für unsere Hörer, wir haben hier einen klassischen Öcker, der für seine Nägelwerke bekannt ist. Wir haben hier einen Würfel, der von allen Seiten mit diesen Nägeln durchdrungen ist. Ein außergewöhnliches Werk, eines seiner Frühwerke vermutlich auch. Und ja, wie gesagt, ein gutes Invest. Es ist auch ein Blue Chip.
Ja, weil Sie sagen früh, das ist ja 1970. Herr Öcker nagelt immer noch. Also er lebt noch, Gott sei Dank. Von daher ist das ja immerhin jetzt schon über 54 Jahre her, seitdem er dieses Objekt angefertigt hat. Es gehört, Herr Öcker gehörte zu den Gründern der Zero-Gruppe. Und deshalb gehen wir jetzt mal weiter auf den Zero-Spuren zu Herrn Mack. Der ist hier vorne. Heinz Mack ist einer der Mitgründer der Zero-Gruppe. Diese Arbeit ist von 1974. Ein Flügel. Und er arbeitet ja immer mit viel mit silbernen Elementen. Das Typische für die Zero-Gruppe war, dass sie mit Licht arbeiten und mit Spiegelungen. Und das hat er hier dann auch. Das ist eine ziemlich bekannte Arbeit, die aber auch als Mack meinem Vater mal geschenkt hat zu irgendeinem Geburtstag, weil mein Vater auch sehr viel mit ihm zusammengearbeitet hat bei großen Objekten, also Kunst am Bau.
Ja, wir sehen hier eine sehr schöne Arbeit, silber gehalten. Ja, fast in der Mitte könnte man so wie so eine Art Kleid, das heißt Lichtflügel aus der Zero-Gruppe. Wenn man es heute sieht, würde man gar nicht verorten, dass es von 1974 ist. Man würde meinen, es ist ein Werk aus den 2000ern, so modern, wie es gemacht ist. Deshalb 1974 sehr weit vorausgedacht.
Ja, gehen wir jetzt mal einmal weiter. Hier haben wir nochmal einen Öcker, aber der ist ja 1981, also etwas später entstanden als mein Würfel da vorne. Auch das war eine Arbeit, die Günter Öcker meinem Vater mal zu einem Geburtstag geschenkt hat.
Na, da sehen wir das Typische nachher, dass diese Bewegung da in diese Nägel reinkam. Ist ja eine Fläche, die mit Nägeln durchdrungen ist, aber dann auch mit Bewegung schon reingegangen ist, als ob der Wind da durchgeht. Sehr spannend gemacht.
So, hier haben wir nochmal einen Düsseldorfer. Das Erstaunliche ist ja, dass das bei Kricke angefangen, Mack Öcker, handelt sich eigentlich alles um Düsseldorfer Künstler. Imi Knöbel ist auch so, diese Arbeit, ist auch von, ich weiß jetzt gar nicht aus welcher Zeit, aber auch Imi Knöbel ist ein ganz bekannter und etablierter Düsseldorfer Künstler, der auch Gott sei Dank auch noch fleißig weiter.
Imi Knöbel ist ja sehr bekannt. Das erinnert mich auch so ein bisschen an Blinky Palermo, der ja auch so Bezüge hat nach Münster, der unglücklich dann verstorben ist, mystisch verstorben ist. Und die arbeiten ja beide so ein bisschen in die Richtung, auch sehr bunt, ne, sehr kraftvoll. Das finde ich sehr schön. Und auf Imi Knöbel trifft man ja in allen großen Häusern immer wieder. Sehr schöne Werke, die wir hier sehen. Sechs Werke, sehr farbenfroh und typisch für Imi Knöbel halt ja diese quadratischen, rechteckigen Formen in sehr farbenfrohen Ausdrucksweise.
So, hier haben wir noch einen, ja, quasi Düsseldorfer Künstler, Adolf Luther. 1973. Auch Adolf Luther ist bekannt dafür, der hat nur mit Spiegeln gearbeitet, mit Licht, mit Reflexionen. Ich habe zu Hause im Baum noch eine große Lupe von ihm hängen, also 1 Meter Durchmesser, konkav, konvexe Spiegel, die sich nur vom Wind dann drehen. Ganz interessante Lichteffekte. Und das ist für ihn eigentlich typisch, hat auch sehr viel, auch mit Architekten zusammengearbeitet. In Schlossen und Kirchen ist eine große Arbeit in dieser Finanzschule. Dann selbst im Schulzentrum, im Kinderhaus steht eine große Arbeit. Ich hoffe, dass sie da noch steht. Die wurde auch nie so richtig respektiert von den Schülern. Und man muss sich oft manchmal fragen, ob auch die öffentlichen Bauherren, die ja früher angehalten waren, auch Kunst am Bau in Auftrag zu geben, ob die mit ihren Kunstwerken, die sie überall haben, auch richtig umgehen. Also manchmal hat man den Eindruck, die sind verschwunden oder zum Beispiel ein großer Krieg stand immer im Stadthaus 1 vom Bauordnungsamt. Und ich war immer drauf und ich dachte, das kann man so einfach mitnehmen, wenn ich einfach mal meine Bauakte abhole und ich nehme sie unterm Arm. Ich frage mich zum Beispiel, wo die wohl geblieben ist.
Ja, manchmal wissen die wahrscheinlich auch gar nicht den Wert, nee, der dahinter steht.
Zu Anfang war das ja auch gar nicht so viel wert, als sie es angeschafft haben.
Ja, ich glaube, da gab es auch eine Geschichte, wenn ich richtig liege, dass sie ein Bauprojekt in Dresden umgesetzt haben, großes, und da auch Kunst eingebracht haben von einem Künstler, der heute einen sehr großen Namen hat.
Ja.
Und das lief über die Eigen- und Artgalerie. Ne?
Ja, mit Eigen- und Art haben wir direkt, ich war ja direkt quasi schon zur Wende, er hatte ich ein Büro in Leipzig. Und wir haben, ich habe für einen guten Freund da ein Kurhaus und ein Kurhotel gebaut in der Nähe von Leipzig. Da habe ich nur in den Kursaal damals mit Harry Lübcke von Ein und Art 6 große Neo-Rauchs reingehängt für 12.000 D-Mark, 6 Stück. Da kostet jetzt jede Arbeit 200.000. Gut, also mein Freund war dankbar, dass ich ihn da so gut beraten habe. Die hängen auch nicht mehr da.
Okay. Ja, das ist natürlich, da waren, glaube ich, die Anfänge, wo Neo-Rauch gerade so, ja, durch Harry Lübcke auch da so im Zentrum der Aufmerksamkeit. Ne?
Ja.
Und dann Harry Lübcke, ich habe ihn jetzt nochmal erlebt, auf der Art Cologne, ist ja schon eine Erscheinung allein durch sein äußeres Erscheinungsbild. Ne? Ganz auffällige Sachen, die er immer anzieht auch. Sehr sympathischer Mann übrigens auch.
Ja, wir haben ihn fast jeden Abend. Es gab nur eine Kneipe in Leipzig nach der Wende. Hieß sie direkt an der Thomaner Kirche, Thomaskirche. Das war so eine Art Kabarett und kleine Theke. Und da gab es Gin Tonic für 50 Pfennig. Und da haben wir den fast jeden Abend getroffen. Dadurch haben wir auch dann einiges mit ihm gemacht.
Okay, da haben wir hier noch ein Kunstwerk monochrom gehalten. In einem dunklen Ton.
Ja, das ist Gotthard Graupner. Auch von 1972, also ähnlich wie Uecker, auch Düsseldorfer Schule. Er ist ja bekannt dafür, dass er nur Farbkissen gemacht hat. Dies ist jetzt weniger farbig, nur schwarz. Das bekannteste Kissen ist hängt beim Bundespräsidenten. Wenn der Pressekonferenzen macht, dann hat er hinter sich gefühlt ein 5 Meter hohes Kissen von Graupner, aber in rosa. Also daher kennt fast jeder diesen Künstler, ist natürlich auch schon gestorben. Wir haben es relativ spät gekauft, weil er so gut passt zu dieser Düsseldorfer Versammlung hier. Wir haben uns aber inzwischen entschieden, eigentlich nicht mehr diesen Altbestand aus der Zeit zu vergrößern, sondern inzwischen sind wir eher dazu übergegangen, die Uecker und Max von Morgen zu kaufen. Also auf jeden Fall haben wir uns jetzt auf zeitgemäße Künstler verständigt. Und das zeigen wir gleich mal in dem nächsten Raum.
Ja, erinnert mich vom Weiten zu Malevich, schwarze Quadrat so ein bisschen.
Ganz genau.
Graupner, wenn man Bundespräsidenten sieht, im Hintergrund sieht man das Bild immer. Und was mir einfällt, im Museum Küppersmühle hängt auch ein großer Graupner. Da bin ich auch schon zu Gast gewesen, auch sehr schöne Arbeit. Ja, dann führen Sie uns durch Ihre
Wir gehen
Räume.
weiter. Wir können jetzt nicht jedes Bild begucken, aber weil Sie gerade Harry Lübke ansprachen, wir haben eine Skulptur von Kai Schiemens. Das ist eine Glasskulptur, die jetzt, man sieht es ja, 2015, die ich tatsächlich, und das stellt sich, die Frage stellt sich ja immer, wie, wonach entscheidet man einen Einkauf? Die habe ich tatsächlich zufällig in Köln auch auf der Art Cologne bei Harry Lübke oder Eigen und Art auf dem Stand gesehen und habe das auch spontan gekauft. Das ist gegossenes Glas, was dann zusammengesetzt wurde. Die Arbeit wurde jetzt auch schon mehrfach, die haben wir schon mehrfach ausgeliehen von, an Museen, an, zu verschiedenen Ausstellungen. Und hat sich, glaube ich, ganz gut entwickelt, der gute Herr Schiemens.
Sieht sehr spannend aus, muss ich sagen. Hätten Sie es nicht erwähnt, hätte ich gesagt, das ist Resin. Also ich hätte nicht jetzt drauf getippt, dass es Glas ist. Das macht es ja wahrscheinlich richtig kompliziert, dieses Kunstwerk entstehen zu lassen.
Ja. Gut, so die neueren Anschaffungen. Hier stehen wir jetzt vor, wo haben wir die gekauft? Rosa Barber, 2021. Da sehen Sie schon, sehr frisch. Sehr frisch. Ja, wie will man es bezeichnen? Als Skulptur, Relief, ist eine Installation. Ja, sie arbeitet ja grundsätzlich sehr viel mit Filmen. Das sieht man ja auch hier. Die be hier bewegen sich so Filmabschnitte um einen Motor. Die gleiche Arbeit hängt in, im Museum of Modern Art in New York. Also sie ist schon inzwischen schon sehr bekannt geworden. Ich habe sie letztens noch in Paris getroffen auf einer Vernissage. Und sie ist, glaube ich, auch noch gut im Kommen. Sie wird auch dieses Jahr eine Ausstellung in New York im Museum of Modern Art eröffnen. Ist also eine deutsche Künstlerin, die sich, die auf einem guten Weg ist.
Ja, für die Hörer, wir sehen hier eine bewegte Installation, in der Mitte ja eine bewegende Instrumentarium, was Filmrollen, VR-Filmrollen, Filmabschnitte immer wieder einrollt und ausrollt. Eine sehr schöne Arbeit, dadurch, dass diese Bewegung da reinkommt.
Sie hatte, als die neue Nationalgalerie wiedereröffnet wurde in Berlin, nach, glaube ich, 10-jähriger Renovierungszeit, war sie auf der Ausstellungseröffnung vertreten mit ihren Arbeiten im Souterrain. Im Erdgeschoss war ja die große Korda-Ausstellung. Aber man sieht auch dort, dass sie auch hier schon sehr anerkannt ist. So, hier haben wir einen Raum, den wir ja auch erst seit einigen Wochen dazugenommen haben, frisch renoviert. Und der hat, da haben wir uns entschlossen, jetzt mal die neue Zeit darzustellen. Wir waren drüben gerade in dem Raum der Zero-Zeit und hier stehen wir jetzt bei einem größeren Bild, eine Installation von Alicia Quade. Ist auch schon sehr bekannt. Selbst im Museum Louisiana, das in der Nähe von Kopenhagen, ist sie schon vertreten, neben Calder, neben Giacometti, neben Henry Moore. Und als ich das letzte Mal da war, waren da, lagen da 10 große Marmorkugeln auf dem Rasen zwischen diesen Weltkünstlern. Und da habe ich geguckt oder mich erkundigt, wer, von wem kommen denn die Kugeln? Von Alicia Quade. Also ein Ritterschlag für eine relativ junge Künstlerin. Ja, das ist hier eine Arbeit, nennt sich Meta Meta. Da hat sie aus einem Zollstock hat sie jeden Millimeter einmal rausgeschnitten, sodass sie aus 1 Meter hat sie dann 2 Meter gemacht. Und das mit diesem Papierhintergrund quasi verwoben.
Ja, die ist ja sehr berühmt jetzt mittlerweile auch. Macht Wahnsinnsinstallationen auch. Ich hatte es anfänglich schon erwähnt, so eine Holzpalette, die ich gesehen habe, die gebogen, geschwungen, dann so an der Wand ist irgendwo. Sehr schöne Arbeiten und sie entwickelt sich immer weiter und hat einen riesengroßen Sprung gemacht. Ist, glaube ich, eine der erfolgreichsten deutschen Künstlerinnen, die wir überhaupt haben. Deutsch-polnische Künstlerin. Genau.
Ja. Hatte eine große Ausstellung auch in der Langen Foundation im letzten Jahr. Das ist schon sehr renommiert. Und hier gegenüber haben wir auch zwei junge deutsche Künstler. Die kommen natürlich alle aus Berlin. Das ist jetzt hier einmal diese Arbeit von Charrier, der auch in der Langen Foundation eine große Ausstellung, eigene Ausstellung hatte. Und Julien Charrier, das ist ein Erdölfeld, was er von oben fotografiert hat, ja, in der Nähe von Los Angeles. Die haben ja teilweise Tagesabbau gehabt. Und das hat er mal dargestellt auf verzinkten Edelstahlplatten. Und die sind geätzt.
Ja, eine Wahnsinnsarbeit, über 9 kleinere Exponate ergibt sich dann das Gesamtbild auf diesen geätzten Edelstahlplatten. Und dann mit dem Hintergrund, dass man weiß, welches Motiv genommen wird, geht man tiefer in diese Arbeit rein und fängt dann an, sich damit auseinanderzusetzen.
Ja, ein ganz enger Freund und Kollege von ihm ist Julius von Bismarck, der eigentlich auch in aller Munde ist. Der macht auch teilweise besondere Installationen. Dieses ist jetzt die Darstellung eines Blitzes. Den hat er war irgendwo in der Südsee, hat dann immer kleine Raketen in die Wolken geschickt, um Blitze zu provozieren. Und er stand unten im Kettenkostüm, damit er wie in so einem faradayschen Käfig nicht Blitz getroffen wird. Und hat dann, wenn die Blitze runterkamen, das fotografiert. Und deshalb ist es so überblendet. Ja, wollte mal ein bisschen mehr Regen auslösen.
Eine große Arbeit, die hier super ins Ensemble passt, weil mit diesem weißen Hintergrund, diese Arbeit, ist das natürlich auch schon was, ein Hingucker in diesem Bereich.
Wir können noch eine zweite Arbeit von ihm uns mal eben angucken. Dann hat man so ein bisschen das Gefühl, wie er arbeitet und in welchem Zusammenhang. Das ist hier eine Berglandschaft. Und er will da aufmerksam machen, Klimaveränderungen. Es wird immer wärmer, die Schneegrenze steigt. Und er sagt, damit muss ja auch die Baumgrenze in den Alpen steigen. Ist ja logisch, wenn da oben kein Schnee mehr ist. Und deshalb hat er die neu definiert, da hat er schon mal einen Baum gepflanzt. Und das ist die Markierung, die Definition der neuen Baumgrenze in den Alpen.
Also die hat er persönlich gepflanzt.
Ja,
Das
den
ist
hat er
natürlich
selber.
das Highlight des Bildes. Dann in der Mitte sehen wir, also wir sehen eine Berglandschaft, oben eine Schneegrenze, die schon fast ganz nach oben reicht. Und dann sehen wir ein grünes, ja, Landschaftsfeld. Und mittig sehen wir dann einen Baum, der von dem Künstler Julius von Bismarck selber gepflanzt wurde. Ein überdimensional großes Fotokunstwerk, was wir hier sehen. Herr Dallmann, tolle Sammlung, die Sie hier aufgebaut haben. Ja. Wie wird man zum Sammler?
Ich habe das ja eben schon erwähnt, ich bin mit Kunst groß geworden. Sie haben ja auch eben schon so die ersten Kunstwerke gesehen, die ich gekauft habe. Aber Hintergrund war natürlich auch die Kunstbegeisterung meines Vaters. Und da sind ja auch einige Bilder zusammengekommen, die ich von ihm übernommen habe. Und die wollte ich gerne erhalten für die Zukunft. Und ich wollte nicht, dass irgendwann mal, ich sag mal, die Erben, meine Kinder, die Idee kommen, alles zu Sotheby's bringen, versteigern, jeder kriegt 1 Million und kaufen sich da ein neues Auto oder Gott weiß was. Ich wollte es eigentlich, da das jetzt ja schon zumindest die zweite Generation ist, das langfristig erhalten. Und deshalb haben wir eine gemeinnützige Stiftung gegründet. Die Dahlmann-Stiftung und dort ist alles, wird alles, was Kunst ist, gesammelt und ist damit auch für die Zukunft gesichert, denn eine Stiftung stirbt nie.
Aber wie ich das rausgehört habe, ja auch bei dem Rundgang, es ist viel Leidenschaft bei Ihnen für Kunst.
Ja, das ist tatsächlich so, dass ich habe auch noch zwei Geschwister, die sind da nicht so betroffen. Offenbar hat mein Vater sich bei mir am meisten durchgesetzt und von daher stimmt das.
Wie hat sich jetzt über die Jahre, über die Jahrzehnte, es ist ja schon eine lange Sammlung, die Sie aufgebaut haben, Sie haben ja schon gesagt, 1970 fing es mit dem ÖK an. Wie hat sich da Ihr Geschmack verändert oder hat er sich geändert oder gehen Sie jetzt auch neue Richtungen ein mit der Sammlung?
Ja, ich glaube, das ist ja schon sichtbar, dass wir jetzt die neueren Arbeiten, die sind ja doch etwas anders geprägt. Das ist jetzt nicht nur, die neuen Künstler haben nicht nur einen Pinsel in der Hand und Farbe, sondern die machen natürlich auch, wie ich gesehen habe mit der Arbeit von Rosa Barber, die arbeiten mit Filmen, die machen wie Alicia Quader macht, ja, konstruiert irgendwelche Arbeiten. Also keiner von denen, auch Julius von Bismarck nicht und Charrier auch nicht, keiner von denen nimmt noch einen Pinsel in die Hand. Hm? Das heißt aber nicht, dass wir das abgehakt haben. Wir haben gerade jüngst noch von Cornelius Völker eine große Arbeit gekauft. Das ist ein virtueller Maler.
Jetzt habe ich ja die große Ehre gehabt hier, oder die große Freude, jetzt hier durch Sie hier durch die Räume geführt geworden zu sein und mir die Kunstwerke anzuschauen. Besteht auch für die Öffentlichkeit die Möglichkeit oder bei Ausstellungen oder wenn Sie was Neues präsentieren, hier Zugang zu bekommen in Münster?
Ja, wir arbeiten daran. Also diese Ausstellung ist tatsächlich auch täglich geöffnet. Da unten stehen auch Öffnungszeiten und mein Büro ist ja auch direkt nebenan, also es kommen schon über Tag ständig Leute hier rein und gucken sich das an. Das wollen wir auch weiter ausbauen und weiter fördern. Wir haben tatsächlich gerade gestern zwei Mitarbeiterinnen eingestellt, die auch Kunstgeschichte studiert haben und die sich dann auch professionell um diese Sammlung und auch um Besucher kümmert.
Sehr schön, das wird nicht nur die Münsteraner freuen, weil die Sammlung ist ja auch darüber hinaus schon ein Begriff. Was für Ziele haben Sie noch mit Ihrer Sammlung oder haben Sie Visionen oder zukünftige Projekte?
Ja, wir werden innerhalb dieser Sammlung, deshalb ist ja Herr Kambach auch dabei, das ist ja auch unser Öffentlichkeitspartner. Und wir haben gestern noch schon mal so ein paar Ziele auch mit unseren neuen Mitarbeiterinnen formuliert. Wir haben zwei Themen neben der Ausstellungstätigkeit. Wir werden ein Programm auflegen, um auch junge Leute in die Sammlung zu holen. Da werden wir Schulen ansprechen. Erstmal vielleicht nur Kunstleistungskurse. Wir machen ein Programm für die Lehrer, damit die dann animiert werden, mit ihren Schülern uns hier auch zu besuchen. Das ist ein Thema und ein anderes Thema, was sich ja jetzt auch schon, was hier ständig ja auch jetzt gerade schon erwähnt wurde, Kunst am Bau. Auch wenn wir selber bauen, wir sind nach wie vor ja auch noch ein aktives Architekturbüro. Wir legen immer Wert darauf, wie mein Vater auch schon, immer mit Künstlern zusammenzuarbeiten bei neuen Gebäuden. Und das ist leider in den letzten Jahren, Jahrzehnten so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Früher haben die öffentlichen Bauherren, mussten 2% ihrer Baukosten als Kunst am Bau auch in Kunst investieren. Da wurden auch Wettbewerbe unter Künstlern gemacht. Das ist offensichtlich auch irgendwelchen Sparvorschriften zum Opfer gefallen. Und das ist eigentlich eine Sache, die wir wieder beleben wollen. Der Gedanke Kunst am Bau, wir wollen also, wir werden dort ein Programm aufbauen und geplant ist auch einen Kunstpreis zu vergeben für Kunst am Bau, dass man vorbildliche Projekte prämiert und dadurch die Öffentlichkeit auch darauf aufmerksam macht, dass das auch wichtig ist, dass Künstler auch im öffentlichen Raum erscheinen.
Ja, finde ich sehr schön, auch vor allen Dingen die Jugend hier an die Kunst heranzuführen. Mhm. Ich selber habe hier in Münster einen kunstpädagogischen Schein gemacht, habe auch schon mit Gymnasium im Bereich Tape Art zusammengearbeitet. Sehr schöne Arbeiten sind dabei entstanden und es ist richtig Lust entstanden bei den jungen Leuten, sich mit Kunst auseinanderzusetzen. Zu den letzten Fragen. Wir fragen immer unsere Experten in unserem Podcast eine Frage, die nicht einfach zu beantworten ist, aber die jeder individuell beantwortet. Die muss ich Ihnen auch stellen. Was ist für Sie gute Kunst?
Gute Kunst ist die, die mir gefällt.
Auf den Punkt gebracht. Ich bedanke mich für diese Führung, für dieses exklusive Arrangement, was Sie möglich gemacht haben. Ich bin begeistert von den Räumlichkeiten, von der Kunst, die ich hier sehe, von Ihren Projekten, die Sie noch vorhaben und würde als Privatperson gerne wiederkommen, mir das auch nochmal in Ruhe angucken alles. Es ist dann eine neue Anlaufstätte für mich auch hier in Münster und ich bedanke mich bei Ihnen.
Gerne, schön, dass Sie da waren.
Herr Daimann, zum Schluss noch für unsere Hörer. Wo findet man Ihre Sammlung hier in Münster? Können Sie das einmal kurz beschreiben und die Adresse nochmal und vielleicht auch Öffnungszeiten?
Ja, wir befinden uns ja hier im Daimannhof und der Daimannhof liegt innerhalb des Kunstviertels, was wir besonders weiterentwickeln wollen, zwischen dem LWL-Museum, dem Kunstverein und dem Picasso-Museum.
Mögen Sie einmal die Adresse nochmal für die Hörer nennen, dass Sie das auch hier finden?
Das ist dann in der Rothenburg 14 bis 16 über dem Mocador. Viele kennen in Münster die Gastronomie Mocador, stadtbekannteste Italiener in Münster.
Herzlichen Dank. Wir empfehlen unseren Hörern hier Münster aufzusuchen. Münster ist immer eine Reise wert. Wenn Sie am Aasee sind, dann begegnen Sie schon Klaas Oldenburg, die Pole Bulls und gehen dann fußläufig circa 7 Minuten und stoßen dann auf das LWL-Museum und nicht unweit davon, 2 Minuten weiter, können Sie sich die Sammlung Daimann anschauen. Ich bedanke mich bei allen Hörern, dass ihr euch zu uns wieder bis zuletzt zugehört habt bei diesem besonderen Interview hier vor Ort in der Sammlung Daimann.
Das war Lecker Kunst, leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Mino. Du kennst Menschen, die sich auch für die Kunst interessieren könnten? Dann teile diesen Podcast doch gerne mit ihnen oder gib uns eine Bewertung. Damit hilfst du auch anderen, uns zu finden.